Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Risikohinweis: Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Hallo und herzlich willkommen zum Fortuna Lista Podcast. Ich habe hier heute einen ganz besonderen Gast und zwar Düsen Tekkal. Düsen ist Menschenrechtsaktivistin, Kriegsberichterstatterin, Journalistin, Autorin und Filmemacherin mit jesidischen Wurzeln. Außerdem ist sie auch Trägerin des Bundesverdienstkreuzes und sie ist Gründerin der gemeinnützigen Menschenrechtsorganisation Hava Help, die sich insbesondere für marginalisierte Gruppen und für jesidische Überlebende des Genozids einsetzt. Und mit der Bildungsinitiative German Dream fördert sie demokratische Werte und gesellschaftlichen Zusammenhalt, besonders an Schulen. Darüber hinaus rief sie das Mentoring-Programm Mutmacher ins Leben, das junge Menschen stärkt. Und mit ihrer Arbeit verbindet sie mediale Reichweite, politische Haltung und tiefes Engagement für Menschenrechte in Deutschland und weltweit. Herzlich willkommen, liebe Düsen.
Schön, bei dir zu sein. Das hast du aber schön zusammengefasst, den letzten Teil. Der hat mir sehr gut gefallen.
Sehr schön. Ja, es ist ja Wahnsinn, was du alles machst, was du alles auf die Beine stellst. Ich meine, dein Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Deswegen freue ich mich, dass wir heute sprechen können. Weil ich bin ja auch so ein bisschen mit deiner Organisation verbunden, auch durch German Dream, dass ich da auch Teil sein darf und habe da auch selbst so viel mitgenommen. Wir werden auch darüber sprechen, was genau das ist. Aber vorher würde ich gern über dich und deine Geschichte sprechen. Jetzt haben ja schon die Zuschauerinnen und Zuhörerinnen schon viel gehört, was du alles machst und was für eine unglaublich wichtige Arbeit du leistest. Mich würde aber auch mal interessieren, wie es dazu gekommen ist. Du bist ja als eines von 11 Kindern einer jesidischen Einwandererfamilie in Deutschland aufgewachsen. Was würdest du denn sagen, hat da auch vielleicht dein oder wie hat deine Herkunft auch dein Weltbild und deine Werte geprägt?
Also erstmal freue ich mich ganz doll, bei dir zu sein, liebe Margarete. Ich weiß ja, dass du auch eine sehr engagierte Wertebotschafterin bist bei German Dream. Und tatsächlich, du hast es ja gerade beschrieben, was ich alles mache. Aber nichts von dem, was wir tun, wäre möglich ohne die Unterstützung aller. Das heißt, nichts von dem, was wir machen, machen wir alleine, sondern es ist immer ein Kollektiv, ein großes Wir. Und vielleicht ist das auch ein Geheimnis, über das wir später ein bisschen reden können.
Gerne.
Ich würde tatsächlich sagen, dass meine ganze Sozialisation im Grunde genommen dazu geführt hat, dass ich die geworden bin, die ich heute bin. Mhm. Also ich glaube, dass mein politisches Engagement alternativlos war. Mhm. Und das hatte mit den kurdischen Wurzeln zu tun, weil wir sozusagen ethnisch verfolgt worden sind, aber eben auch mit den jesidischen, weil wir religiös verfolgt worden sind. Und damit waren wir eine Minderheit in der Minderheit. Und ich kann mich wirklich daran erinnern, dass ich von Kindesbeinen an wusste, dass unsere Existenz keine Selbstverständlichkeit ist. Also dass unsere Identität bedroht ist. Und das waren im Grunde genommen mehrfach Bedrohungen, denen wir ausgesetzt waren. Einmal ging es um unser Bleiberecht. Mhm. Also wir waren Kinder von Geflüchteten. Meine kurdisch-jesidischen Eltern hatten damals sozusagen noch damit zu tun, die Behörden, die Deutschen davon zu überzeugen, was Jesiden überhaupt sind. Mhm. Ja? Und dass wir verfolgt werden in den Herkunftsregionen. Deswegen waren wir eigentlich nie sicher. Also wir hatten auch eine sogenannte Residenzpflicht und erst 1993 über ein Urteil des Verfassungsgerichts wurde sozusagen das Bleiberecht der Jesiden besiegelt. Also so lange geht dieser Kampf schon. Das ist ja fast über 40 Jahre her. Und auf der anderen Seite war es natürlich auch so, dass wir in dem Sinne keine richtige Heimat hatten, weil ich ja wusste, dass meine Eltern geflohen waren, weil wir auch in der Heimatregion unterdrückt worden sind. Und wenn ich jetzt aber so an meine Kindheit denke, dann ist die nicht nur von schwere Diskriminierung, Unterdrückung und Problemen getragen, sondern wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich an ganz viel Liebe. Ich denke an Liebe auch zu meiner Heimat Hannover, Linden. Mhm. Und ich kann das gar nicht beschreiben. Das war wie ein einziger großer Abenteuerspielplatz, weil ich von sehr mutigen, neugierigen, liebevollen Eltern erzogen worden bin, wo immer Tag der offenen Tür war, wo Menschen ein- und ausgegangen sind, wo immer ein Kollektivgedanke war, wo Menschen zu uns gekommen sind, die Probleme hatten, die keine Wohnung hatten und Wohnungen gesucht haben, die fürs Bleiberecht gekämpft haben. Es kamen Menschenrechtsanwälte zu uns nach Hause, Medien, Journalisten. Ich kann mich damals noch an Organisationen wie Amnesty International, Gesellschaft für bedrohte Völker erinnern. Also das kommt einem doch heute ziemlich bekannt vor, wenn man überlegt, was ich heute alles mache. Ich will damit nur sagen, dass ich ganz fest davon überzeugt bin, dass sozusagen in dieser Kindheit verbunden mit meiner Identität eigentlich alles sozusagen niedergeschrieben ist von dem, was ich heute mache. Und ich sag deswegen, dass es auch eine Leichtigkeit hatte, weil ich genau weiß, wie ich immer, ja, im Grunde genommen da rumgehüpft bin, auch auf diesen Tischen und neugierig war, weil mein Vater mir sozusagen beigebracht hat, dass es nichts gibt, was ich nicht darf. Also ich bin sozusagen erzogen worden, auch als seine Tochter, die den Weltbezug so internalisiert bekommen hat. Also mein Vater hat mich auch an die Hand genommen und hat gesagt, guck dir das alles an und ich wünsche mir, dass du das eines Tages fortsetzt. Und das fand ich ganz, ganz bemerkenswert, auch im Nachhinein, weil ich komme ja schon auch aus teilweise patriarchalen Strukturen, wo teilweise auch Unterschiede gemacht worden sind zwischen Männern und Frauen. Und auch diese Traditionsverständnisse, unter denen habe ich auch gelitten. Aber die andere Seite, die war eben auch voller Reichtum. Und deswegen ist das etwas, woran ich mich sehr, sehr gerne zurückerinnere, weil das im Grunde genommen mein Trainingslager war.
Du denkst, dass du mit ETFs, also börsengehandelten Fonds, nur in Aktien investieren kannst? Das stimmt so nicht. Mit ETFs hast du nicht nur die Möglichkeit, ganz leicht in den Aktienmarkt einzusteigen, du kannst damit auch in andere Anlageklassen investieren, wie zum Beispiel Anleihen, Rohstoffe oder sogar Immobilien. Aber was genau sind Anlageklassen und warum braucht es überhaupt verschiedene? Lass uns das klären. Anlageklassen sind Gruppen von Vermögenswerten, die ähnliche Eigenschaften besitzen und sich auch oft auf eine ähnliche Weise entwickeln. Sie helfen dir, deine Investition zu strukturieren und dein Risiko zu streuen. Jede Anlageklasse hat ihre eigenen Vor- und Nachteile und deshalb ist es so sinnvoll, sie zu kombinieren. Diversifikation schützt allerdings nicht vollständig vor Risiken. Hier sind die wichtigsten Anlageklassen. Aktien. Das sind Anteile an Unternehmen. Wenn du in Aktien investierst, wirst du praktisch Teilhaber oder Teilhaberin des Unternehmens und kannst von dessen Wachstum profitieren. Aktien sind eine der renditestärksten Anlageklassen, aber sie können auch schwanken, vor allem kurzfristig. Anleihen. Bei Anleihen leihst du dein Geld an Regierung oder Unternehmen und erhältst dafür Zinsen. Sie sind weniger riskant als Aktien und bieten eine gewisse Stabilität, eignen sich aber eher für moderate Renditen. Rohstoffe. Rohstoffe wie Gold, Silber oder Öl sind eine besondere Anlageklasse. Sie werden oft genutzt, um sich gegen Inflation abzusichern oder um das Portfolio zu diversifizieren. Rohstoffe schwanken aber oft im Preis, können aber in unsicheren Zeiten eine gute Ergänzung sein. Immobilien. Immobilien bieten dir die Möglichkeit, in Gebäude oder Grundstücke zu investieren. ETFs auf Immobilienfonds, sogenannte REITs, machen es besonders einfach, in diese Anlageklasse einzusteigen, ohne selbst Immobilien kaufen zu müssen. Warum braucht es verschiedene Anlageklassen? Der Hauptgrund, verschiedene Anlageklassen zu kombinieren, ist die Risikostreuung. Jede Anlageklasse reagiert ganz anders auf wirtschaftliche Veränderungen. Wenn Aktien gerade schwächeln, könnten Anleihen oder Rohstoffe Stabilität ins Portfolio bringen. So gleicht sich das Risiko aus und du bist besser geschützt. Diversifikation schützt allerdings nicht vollständig vor Risiken. Mit ETFs kannst du in all diese Anlageklassen investieren und das ganz einfach. Es gibt ETFs, die sich auf eine einzelne Anlageklasse konzentrieren, wie Aktien oder Anleihen. Andere wiederum kombinieren mehrere Anlageklassen in einem Produkt, was dir eine noch breitere Diversifikation ermöglicht. Egal, ob du in den weltweiten Aktienmarkt investieren möchtest, auf sichere Anleihen setzt oder spannende Trends wie erneuerbare Energien oder Immobilien abbilden willst. ETFs können dir für jede Anlageklasse eine passende Lösung bieten. Mit ETFs hast du also die Möglichkeit, flexibel und gezielt in genau die Anlageklassen zu investieren, die zu deinen Zielen und deinem Risikoempfinden passen. Warum also nicht anfangen und die Vielfalt von ETFs nutzen? Marketinginformation, Kapitalanlage, Risiko.
Denn Vater hatte ich ja schon auch als Kind in den Landtag mitgenommen. War das dann so, kam das so langsam so das Interesse auch für Menschenrechte und Politik oder gab es irgendwann den Moment, wo du gesagt hast, das ist meine Zukunft, dafür will ich mich einsetzen?
Ich glaube wirklich, dass es im Nachhinein alles klar war. Weil ich weiß noch, wie mein Vater immer türkische Zeitungen nach Hause gebracht hat und deutsche. Auch wenn jetzt einige die Nase rümpfen, bei uns war es eben kein Feuilleton, sondern die Bild. Und dann hat er immer noch Zwiebelmettbrötchen nach Hause gebracht. Also es ist jetzt richtig Klischee. Aber so war es halt. Also man kann sich das ja nicht aussuchen. Aber ich weiß noch, da waren dann auch irgendwann ein paar andere Bücher dabei, dass ich alles ganz neugierig aufgesogen habe und immer auch ja den Wunsch danach hatte, dass ich das alles auch ja mir sozusagen anlese. Und ich weiß noch, wir haben damals auch schon sehr viel politische Formate gesehen, viele Telefonate bekommen und es ging immer um was, es ging um viel. Und deswegen war das schon etwas, was uns auch tagtäglich beschäftigt hat.
Und wie waren dann deine Anfänge? Wie hast du dann angefangen, jetzt in der Jugend oder nach der Schule da deinen beruflichen Weg zu gehen? Kannst du uns da mal
Also ich kann mich daran erinnern, dass meine größte Angst immer war, dass ich nicht gesehen werde, dass ich nicht berücksichtigt werde, dass ich nicht in meinem Purpose, in meinen Wünschen, in meiner Neugier, in meinem Drang sozusagen auch nach Weltbezug berücksichtigt werde. Diese Angst war größer, als das zu werden, was ich heute bin. Und das sage ich deswegen, weil ich glaube, dass das in uns allen angelegt ist. Und ich wusste schon sehr, sehr früh, dass ich zum Beispiel Journalistin werden will, auch wenn ich es damals noch nicht mal richtig schreiben konnte. Ich kann mich erinnern, ich habe mein Posi-Album einmal das U vergessen. Und weil ich dann damit konfrontiert worden bin. Ich wusste zwar nicht, wie man es schreibt, aber ich wusste schon, das will ich werden. So. Und dass es politisch werden wird, war mir auch klar. Und es war wie so ein Sog, würde ich fast sagen. Also diese Lebensaufgabe, der ich ja bis heute nachgehe, die war immer da. Die war immer tief. Die war in gewisser Weise selbstverständlich für mich. Und das sage ich deswegen, weil wir ja auch in Gesellschaften leben, wo wir teilweise auch bekämpft werden für unsere Wünsche. Vor allem dann, wenn sie groß sind. Vor allem dann, wenn wir selbstbewusst sind. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist bei der Selbstwerdung, auch der inneren und äußeren Wünsche, dass wir uns vom Außen nicht beeindrucken lassen dürfen in dem, was wir wollen. Und ich sage das deswegen, weil natürlich mir die Widerstände und Anfeindungen und Diskriminierungserfahrungen nicht erspart geblieben sind. Aber das, was mich gerettet hat, war, dass ich doch zumindest wusste, was ich will. Was für ein Geschenk das ist, zu wissen, wer man ist, was man will und was man nicht will. In diesen jungen Jahren, das habe ich erst viel später begriffen. Weil damals war ich ja mit dem Kampf beschäftigt, gesehen zu werden, akzeptiert zu werden. Und ich habe letztens mit der Landtagspräsidentin Baden-Württembergs, Mutterdem Adasch, darüber gesprochen, die auch eine sehr beeindruckende Vita hat mit ihren kurdischen Wurzeln und leider auch durch ihr Engagement vielen Anfeindungen ausgesetzt ist, insbesondere seitens von Rechtsextremen, wo wir ganz ehrlich darüber gesprochen haben, dass wir die Hälfte unseres Lebens damit beschäftigt waren, für uns zu kämpfen, um überhaupt, ja, sozusagen gesehen zu werden. Aber jetzt, wo das erfüllt ist, beginnt der wirkliche Kampf, nämlich der, wo du dich von dir abwendest und der Sache zuwendest. Und es ging immer um die Sache, aber damit ich mich den Sachthemen widmen konnte, brauchte ich Wirkungskreise, Möglichkeitsräume und Krafträume und auch Machträume, ja.
Darüber möchte ich auch noch mit dir sprechen, wie du da auch geschafft hast, so ein großes, starkes Netzwerk auch für dich aufzubauen, was ja auch so wichtig ist, gerade bei dieser Arbeit. Aber du hast dann ja auch, als du angefangen hast, als Journalistin zu arbeiten, hast du dich ja nicht nur der Politik gewidmet, sondern du bist dann ja auch wirklich in Kriegsgebiete gereist. Wie kommt man dazu, zu sagen, ich will da jetzt wirklich vor Ort sein und ich will mir das direkt anschauen? Und was hat das da vor allem auch mit dir gemacht?
Also ich glaube, dass das auch etwas ist, was ich gerne teilbar machen würde, dass es in unserem Leben immer darum gehen sollte, uns mit dem zu konfrontieren, was stärker ist als unsere Angst. Und ich bin jetzt keine Hasardeurin. Im Gegenteil, ich liebe das Leben, ich hänge am Leben. Es gibt genug Gründe, Angst zu haben davor, sozusagen, ja, zu gehen zu müssen. Aber ich glaube, was wir bei dieser Rechnung oft unterschätzen, ist, was alles in uns stirbt, wenn wir es lassen. Und wenn wir uns sozusagen den Herausforderungen und Ängsten nicht stellen. Und ich hatte auch da keine andere Wahl, weil wer wusste, wer Jesiden sind? Und die Tatsache, dass die Jesiden im 21. Jahrhundert unter den Augen der Weltöffentlichkeit einem Genozid ausgesetzt waren, dass unsere Frauen im 21. Jahrhundert vergewaltigt und versklavt worden sind auf Märkten in Mosul und Raqqa, wo man normalerweise Waren verkauft. Ich wäre wirklich, ich sag's mal umgangssprachlich, kaputt gegangen, wenn ich diesem Weg nicht gefolgt wäre. Denn so viele Jesiden gibt's nun auch wieder nicht. Also wir reden von 1 Million weltweit, von denen die Hälfte auf der Flucht ist und die andere Hälfte in der Diaspora lebt. Also war es doch ziemlich klar mit meiner Vita und Geschichte, das habe ich ja gerade beschrieben, auch wie meine Kindheit verlaufen ist, dass die Tatsache, dass ich Journalistin geworden war, hatte ja sehr viel mit meiner Herkunft zu tun und auch der Unterdrückung, die unsichtbar war. Und das ist vielleicht auch etwas, was wichtig ist. Sehr viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die aus ihren Heimatregionen fliehen mussten, haben ja den doppelten Schmerz, dass sie in den Herkunftsregionen auch vor den Tätern geflohen sind. Und das ist sozusagen die Gemeinsamkeit, die wir als Mehrfach-Marginalisierte haben. Und ich habe viele Jahre darauf verzichtet, das zu thematisieren. Ich habe es tabuisiert, aber ich halte das heute für falsch. Ich finde es wichtig, auch sozusagen Diskriminierungserfahrungen innerhalb der Migrantenmilieus sichtbar zu machen. Denn das Leid, was uns widerfahren ist, war immer unsichtbar. Und das war, glaube ich, auch ein tiefes Gefühl für Gerechtigkeit und dass ich nicht anders konnte und dass ich ja bei unseren Menschen sein wollte. Und ich sage ganz bewusst bei unseren, weil ich war nicht in Ruanda, als es passiert ist. Ich war auch nicht im Balkan, als es zum Völkermord in Europa gekommen ist an den Bosniern, sondern ich bin erst aufgestanden, als meine eigenen Leute waren. Und das möchte ich auch nie wieder, aber das muss man ehrlicherweise sagen. Aber ich glaube auch, dass es nachvollziehbar ist, weil die Jesiden keine Lobby hatten. Und ich wollte durch diese kurdisch-jesidisch, aber auch die deutsche Brille, wollte ich diesen Völkermord dokumentieren und bin dann zur Chronistin geworden, 2014. Und das, was ich dort dann sozusagen erlebt habe, gesehen habe, hat ja dann mein ganzes Leben auch verändert. Und ich bin ja eigentlich auch nie wieder zurückgekehrt in mein altes Leben. Mhm. Weil ich bin dort als Journalistin hin und im Grunde genommen als Kriegsberichterstatterin und Menschenrechtsaktivistin wieder zurückgekommen.
Was ich mich frage, weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin in Polen geboren und als ich 4 Jahre alt war, sind meine Eltern nach Deutschland. Und wenn ich zum Beispiel an das Wort Heimat denke, dann denke ich vor allem an Deutschland. Wenn ich dann aber in Polen mal bin oder auch Polnisch höre, dann habe ich auch so ein warmes Gefühl irgendwie. Dann ist da irgendwas, wo ich mir denke, das kenne ich, ja. Wie ist es bei dir? Was ist denn deine Heimat? Wie würdest du die beschreiben?
Also ich glaube, Heimat hat ganz viel mit den Menschen zu tun und die trage ich auch im Herzen, aber natürlich wollen wir auch dazugehören. Mhm. Es geht um Zugehörigkeit und dass uns Despoten wie Erdogan unsere Heimat genommen haben, ist eigentlich in Schmerzen nicht auszudrücken. Mhm. Also auch dieser Heimatentzug unserer Vater- und Muttererde. Also wenn ich als Kurdin und Jesidin an meine Heimat denke, denke ich auch an die Türkei. Und es ist ein Irrglaube zu denken, dass wir, nur weil wir für die kurdische Identität einstehen, oder Despoten wie Erdogan kritisieren, türkeifeindlich wären, im Gegenteil. Also meine Liebe zu der Heimat meiner Eltern, die ist unbegrenzt. Und die Tatsache, dass wir aus Diyarbakır kommen, beziehungsweise Ahmet, eine Stadt an der türkisch-syrischen Grenze, wo jetzt Nevruz gefeiert worden ist mit Millionen von Menschen, dass ich da seit Jahren, seit meinem Engagement für Menschenrechte und meinem Einsatz als Kriegsberichterstatterin, insbesondere in Kobane 2015, auch in Syrien, nicht mehr hinfahren kann, weil es zu gefährlich ist, das ist eine Leerstelle in meinem Herzen. Mhm. Und deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel dieser Tage auf die Proteste in der Türkei gucke, gucke ich immer mit gemischten Gefühlen drauf, also auch immer mit einer Hoffnung, dass die Studenten der Gen Z, die gerade aufbegehren und unter Einsatz ihres Lebens gegen Erdogan und den Polizisten zurufen, eure Kinder, eure Töchter und Söhne stehen auf unserer Seite, nicht auf eurer, dass ich mir wünsche, dass die für alle kämpfen. Und ich will das nicht verherrlichen, weil natürlich weiß ich auch um die Marginalisierung, von der wir ja letztlich auch betroffen sind, von kurdischen Menschenleben und auch die kurdischen Widerstände in der Türkei, die keine Beachtung gefunden haben und keine Lobby weltweit, für die viele Menschen sterben mussten oder auch ein Oppositionspolitiker wie Selahattin Demirtas, der im Gefängnis sitzt, der genauso wichtig ist wie İmamoğlu. Aber der tiefste Wunsch ist doch natürlich der gemeinsame Kampf gegen Despotien und Rechtsregime. Deswegen, wenn ich an Heimat denke, denke ich interessanterweise auch immer ganz viel an die Türkei. Ich denke auch an die Künstler und Künstlerinnen, mit denen ich dort aufgewachsen bin. Ich denke an meine Freunde. Ich denke gerade an die Gezi-Proteste, wo ich auch live dabei war vor 10 Jahren, die so hoffnungsvoll begonnen und so hoffnungslos niedergeschmettert worden sind. Das war auch sehr schmerzhaft. Und wenn ich an Heimat denke, denke ich aber auch an den Irak und an Syrien, weil meine Vorfahren ja aus all diesen Gebieten kommen. Und es ist makaber, dass die Arbeit von uns im Irak zumindest unter großen Sicherheitsbedingungen umsetzbarer ist als sozusagen Einsätze von mir gerade in der Türkei. Und wir haben ja unsere Frauenhäuser in Afghanistan und auch im Irak und in den kurdischen Regionen. Und immer wieder, wenn ich zurückfahre, ich war jetzt vor ein paar Wochen mit meiner Schwester Tülin dort, dann ist das auch wie nach Hause kommen, weil ich spreche ja die Sprache. Ich spreche aber auch die Sprache der Herzen, weil wir sind verbunden mit den Menschen dort. Wenn wir dort in die Flüchtlingscamps gehen, dann sind das nicht nur Kinder, die in IDP-Camps leben, sondern das sind unsere Leute, die dort sind. Und für mich ist es ganz, ganz wichtig, mich damit auch immer wieder zu verbinden und dazu zu stehen. Und ich hoffe und wünsche mir aber, dass wir das auch zeigen, dass unser Engagement immer auch über die eigene Identität, Ethnie und Betroffenheit hinausgeht. Ich glaube, nur dann wird es auch wirklich bedeutungsschwer. Alles andere ist mir zu einseitig.
Vielleicht kannst du uns auch ein bisschen erzählen, was du so in Afghanistan, wie da die Frauenhäuser ausschauen. Weil ich habe ja das, weißt du, ich habe das Gefühl, es ist ja de facto so, dass Frauen ja dort wirklich aus der Öffentlichkeit rausgedrängt werden. Die finden ja eigentlich gar nicht mehr statt. Also teilweise nicht mal in den eigenen Häusern. Es gibt ja dieses, glaube ich, Gesetz, dass sie nicht mal mehr irgendwie an Fenstern stehen dürfen, die zu einem Hof zeigen. Wie erlebst du das, was dort passiert?
Also ich glaube, gemessen daran, was mit Frauen und Mädchen passiert, weil sie Frauen und Mädchen sind, gucken wir viel zu wenig nach Afghanistan. Mhm. Es ist eine Dystopie, weil in dem Moment, wo du den Menschen, den Weltbezug nimmst, nimmst du in den Sinn des Lebens. Und diese Hoffnungslosigkeit drückt sich aus in einer sehr hohen Selbstmordrate. Das haben die afghanischen Frauen gemeinsam mit unseren jesidischen Frauen, die in die IS-Gefangenschaft waren. Und du hast es gerade konkretisiert und im Konkreten liegt ja auch immer der Schrecken. Die Tatsache, dass sie als Frauen und Mädchen zur Welt gekommen sind, sorgt dafür, dass sie unter Gefahr sind, unter Lebensgefahr. Also sie werden jetzt noch nicht mal ausreichend ärztlich versorgt. Das hat jetzt eine ganz neue Studie gezeigt, losgelöst davon, dass sie verbannt werden aus dem öffentlichen Leben, dass sie nicht mehr teilhaben dürfen, dass sie kein Auto fahren dürfen, dass sie keine Schule besuchen dürfen, dass sie von Bildungseinrichtungen ferngehalten werden. Es ist, wie die Menschen vor Ort sagen, ein Sterben auf Raten. Sich daran jeden Tag zu erinnern, ist wichtig auch für unseren Aktivismus in Europa. Denn ich sehe mit großer Sorge, wie hier auch eine Verkehrung stattfindet. Und dass wir leider dazu neigen, in Teilen der Gesellschaften unsere Solidarität zu entziehen. Mhm. Weil wir anfangen, nicht wir, aber wir sind in Auseinandersetzungen mit Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind und mehr Sympathie hegen für die Islamische Republik und die Taliban oder Autokratien wie Erdogan, und darüber müssen wir reden, oder einer Terrororganisation wie Hamas, als sich um die Opfer zu kümmern. Ja, und da sagen wir natürlich vehement, dass wir dagegenhalten. Und das mache ich vor allem auch an der Erfahrung on the ground fest. Wir sind keine Instagram-Zitatkachel-Aktivisten. Und das meine ich nicht despektierlich. Aufklärung und Einordnung ist wichtig. Aber sie reicht eben nicht, sondern es geht um eine Erlebnisarmut, die Jagoda Marinic, eine von mir sehr geschätzte Kollegin, immer wieder so schön beschreibt. Und um zu berichten, musst du was auch sehen. Musst du, glaube ich, vor Ort sein. Musst du Begegnungen schaffen. Musst du was fühlen, riechen, in den Austausch gehen, den Menschen in die Augen gucken. Es ist eine Unzeit unserer hiesigen Zeit zu glauben, dass wir alles bewerten könnten, ohne uns zu konfrontieren mit den Lebensverhältnissen vor Ort. Und die Tatsache, dass wir uns immer mehr den Räumen entziehen und gar nicht mehr in diesen persönlichen Austausch gehen, macht unsere Gesellschaft ärmer, nicht reicher. Und ich glaube, die Tatsache beispielsweise, dass wir überhaupt ein Frauenhaus haben in Kabul, ist ja keine Selbstverständlichkeit. Das ist echte Kernarbeit. Und ich kann nur sagen, dass auch die Männer, die für uns arbeiten, das unter höchsten Gefahren machen, weil die natürlich auch als Verräter sozusagen gelten. Aber was uns interessiert, ist die Möglichkeitsräume. Und die sind immer in der Grauzone. Die sind nicht schwarz oder weiß. Und ich hoffe, dass die Menschen da draußen merken, dass wir das auch in unserer Arbeit immer wieder versuchen, zum Ausdruck zu bringen und dass diese Differenzierung für mich unausweichlich ist, auch in einer Zeit, wo der Bekenntniszwang eingefordert wird, wo wir im Lagerdenken verharren und wo Menschen weit über den Menschenrechtsaktivismus hinaus, auch Menschen aus der Öffentlichkeit, ob das Schauspieler sind, Künstler sind, Influencer sind, ja dazu gezwungen werden, sich zu entscheiden. Und ich finde, Menschen dazu zu zwingen, sich zu entscheiden, ist kein Aktivismus. Das ist kein Aktivismus. Das ist das Gegenteil davon. Das ist für mich Mobbing. Und wir sind da sehr klar und ich glaube, erschreckend klar manchmal, dass es wehtut, und ich finde es aber auch wichtig. Also ich empfinde das, wenn wir jetzt an die Frauen in Afghanistan denken, wenn wir an die Jesidinnen denken, an die Freiheitsbewegung im Iran und so viele mehr, sind wir es den Menschen schuldig. Weil das ist das, was sie immer wieder zu uns sagen. Vergesst uns nicht. Ja. Und wenn ihr die Räume habt, dann sprecht darüber, weil wir können nicht mehr sprechen. Und in diesem Meer der Ungerechtigkeit uns selber Maulkörbe aufzuerlegen, mit welchem Recht? Nur weil irgendein Typ im Internet mich scheiße findet? Nee. Nee, also das ist etwas, wo ich auch die jungen Generationen dran erinnern will. Also auch zu sagen, Mädels, ihr habt den Weltbezug. Ihr lebt in einer Demokratie. Wir sind in Europa. Ihr habt eine Position. Ihr habt eine Meinung. Das weiß ich. Aber ihr traut euch nicht. Das geht nicht. Weil da fängt die Schweigespirale an. Ja? Und was mich interessiert ist, wie können wir Menschen inspirieren und motivieren, diese Räume wieder größer zu machen? Denn diese Räume werden leider gerade kleiner. Sie werden durch ein Patriarchat und eine gefährliche Melange zwischen Antisemiten, Islamisten, Rassisten, Linksextremisten, Rechtsextremisten, wir haben alles dabei, werden wir verzwergt. Mhm. Also auch unser Kampf für Frauenrechte ist ganz wichtig jetzt. Der universalistische Einsatz für Frauenrechte, der wird sabotiert in dem Moment, wo wir geopolitisch dazu gezwungen werden, uns zu entscheiden. Ja, und ich muss mich nicht entscheiden zwischen dem Leid palästinensischer Frauen und jüdischer Frauen. Ja, ich muss mich nicht entscheiden, einzustehen für das Existenzrecht Israels und Unterschiede zu machen zwischen Juden weltweit und einer Regierung, die, sage ich mal, eine Siedlungspolitik im Westjordanland tätigt oder die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben ist im Kampf sozusagen auch gegen die Hamas auf der einen Seite und sozusagen auch das Leid der Palästinenser und Palästinenserinnen auf der anderen Seite. Das geht zusammen. Und das zeigen uns die Menschen vor Ort. Es zeigen uns ganz aktuell die Palästinenser, die demonstrieren in Gaza. Das ist Mut. Die demonstrieren in Gaza gegen den Krieg und gegen die Hamas. Mhm. Ja. Und die Menschen in Israel, die demonstrieren auch. Auch gegen Netanyahu. Und das muss man doch aussprechen können. Ohne selber Gefahr zu laufen, dass man an die Wand gestellt wird. Aber, und das finde ich ganz wichtig, und das werde ich und muss ich auch in jedem Podcast sagen, wer das tut, der lebt auch gefährlich in einer Welt von Cancel Culture. Und da denke ich immer, müssen wir uns dran gewöhnen. Also es ist kein schönes Gefühl, jeden Tag mit einem Shitstorm aufzuwachen. Aber noch schlimmer fände ich persönlich, wenn ich auf den Weltbezug verzichte. Weil ich bin in Deutschland. Mhm. Und das werde ich nutzen.
Ich finde, es ist auch so wichtig, was du sagst, dass man sich da eben auch nicht entscheiden muss. Weil es ist auch etwas, was ich so beobachtet habe. Und ich finde, also es ist ja so ein komplexes Thema und ich finde da auch zu erwarten von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, dass sie dazu auch sagen können, auf welcher Seite stehe ich. Man braucht ja auch keine Seite, sondern es geht ja einfach darum, da auch eine Lösung zu finden. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite finde ich es auch ganz wichtig, da eben auch, ich finde, wir leben in Zeiten, in denen man eigentlich nicht politisch sein kann. Mhm. Ob das auf Deutschland bezogen ist oder weltweit, weil einfach gerade so viel passiert und so viel eben auf dem Spiel steht. Und da frage ich mich, was würdest du dir denn auch vielleicht wünschen von Menschen, die jetzt zuschauen oder zuhören, die vielleicht in ihrem Leben noch nicht so politisch sind, aber das Gefühl haben, ich möchte irgendetwas tun. Mhm. Weil du bewegst dich ja zwischen Deutschland und Afghanistan, also zwischen Problemen wie
vor allem auch
Gendern, genau, und Genozid und dass Menschen wirklich ja alles genommen wird. Was ich auch total spannend finde, dieses breite Spektrum letztendlich, was du siehst. Was wirst du dir da wünschen?
Also erstmal glaube ich, die Gelassenheit und mal so das schlechte Gewissen zu nehmen, weil ich nehme sehr viel schlechtes Gewissen wahr von Menschen in meinem Umfeld, die sagen, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich so privilegiert bin. Mhm. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil es mir gemacht wird. Also es gibt Akteure, die ganz bewusst damit auch arbeiten. Das ist ja auch emotionale Erpressung, die da stattfindet. Und ich finde, es ist total stark dieser Tage, sich auch mal nicht zu äußern oder sich bestimmten Themengebieten, die man nicht erschlossen hat, zu entziehen und zu sagen, da habe ich keine fundierte Expertise, denn wir haben ja keine Meinungsarmut, sondern eine Umsetzungsarmut. Sondern ich glaube, dass es darum geht, dass jeder sich auf seine Stärken besinnt. Und so sind wir ja auch zusammengekommen. Du bist auf uns zugekommen und hast gesagt, du willst dafür sorgen, dass unsere wichtige Arbeit auch finanziell unterstützt wird. Und das ist, finde ich, ein ganz tolles Beispiel dafür, wie man zusammenkommen kann. Mhm. Denn jeder bringt was mit. Ja. Und jeder ist in irgendwas richtig gut. Und wir werden ja ganz oft gefragt, was kann man denn tun? Manchmal klingt das auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, wie so eine Absage. So, oh ja, und das ist ja alles so viel. Und ich weiß ja nicht, aber was sollen wir denn jetzt genau tun? Und dann denke ich immer auch, also wenn es jetzt ganz konkret darum geht, unsere Projekte zu unterstützen, die sind alle da. Es gibt die wunderbaren Scoring Girls von meiner Schwester Tuba Tekkal, die ja auch weltweit tätig ist. Es gibt die German Dream Wertedialoge, wo jeden Tag 1 bis 2 Wertedialoge an Deutschlands Schulen stattfinden mit Wertebotschaftern. Es gibt unsere Back to Life Frauenzentren. Also wir haben genug Projekte, die man finanziell unterstützen kann. Aber bist du bereit, das zu tun? Mhm. Und das sage ich deswegen, weil ich möchte da Katja Riemann zitieren, weil wir leben ja auch jetzt in so einer Zeit von Feindmarkierung und Kontaktschuld, dass die Leute mit dem Finger auf dich zeigen, wenn du mit Person XY abhängst. Das ist ja immer der Anfang vom Ende und ganz gefährlich. Da wünsche ich mir auch Sensibilisierung. Und die hat letztens gesagt bei einer Lesung, das fand ich so schön von ihr, dass wenn Leute sie dann konfrontiert haben, dass sie dann eben gesagt hat, wir müssen jetzt ja nicht alle losgehen und eine Menschenrechtsorganisation gründen, aber in dem Moment, wo Organisationen angegriffen werden, die wir gut finden, dann müssen wir gegenhalten.
Aha.
Ja, so, und das meine ich mit diesem Zusammenhalt und dieser Solidarität. Das möchte ich nochmal konkretisieren in unserem Fall, dass wenn wir nicht dieses Meer der Liebe und Solidarität hätten von Menschen, die so an uns glauben, vor allem auch in diesem Land, und die so mit anpacken und die so überzeugt sind von uns und die so mit reingehen, ihre Zeit widmen, ihre Ressourcen, ihre Privilegien sinnstiftend einsetzen, dann wird's uns doch gar nicht geben.
Mhm.
Also wir sind doch der Beweis dafür, wie es auch sozusagen gehen kann. Und ich sag nochmal, das ist alles andere als einfach gegenwärtig. Ja. Und wir stoßen jeden Tag an Widerstände und wir kämpfen und kämpfen und kämpfen. Und manchmal macht das auch müde. Weil ich schon denke, müssten wir jetzt nicht langsam so weit sein, dass insbesondere NGO-Arbeit ja auf ein finanzielles sozusagen Modell zurückgreifen könnte, wo wir selber nicht mehr fundraisen müssten und uns noch konkreter der Arbeit widmen können. Aber im Gegenteil, also wir erleben ja, wie Gelder entzogen werden, wir erleben eine feindselige Stimmung NGOs gegenüber, wo sozusagen auch dämonisiert wird. Und ich sag mal, es hängt schon auch sehr viel an der Finanzierung. Ich meine, wir haben Mitarbeiter weltweit, wir haben diese Projekte weltweit und diese Dinge müssen natürlich auch finanziell unterstützt werden.
Mhm. Dazu kommen wir jetzt auch gleich, aber ich will noch auch eine Sache teilen für alle, die jetzt vielleicht auch zuhören oder zuschauen, weil ich bin ja auch Wertebotschafterin bei German Dream und ich musste gerade dran denken, weil du gesagt hast, es ist natürlich auch vielleicht schwer, da auch was zu machen und ich war letztes Jahr auf einem Wertedialog und mir ging es wirklich nicht gut. Ich hatte irgendwie, mein Vater hatte eine Diagnose bekommen, ich habe nicht lange nicht geschlafen, war total übermüdet und ich hatte wirklich überhaupt keine Lust dahin zu gehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Dann habe ich mir gedacht, ich gehe da jetzt hin, natürlich, mach das, bin da hingefahren und ich kam am Nachmittag zurück und es war so schön, das hat mir so gut getan, wirklich so, mein Herz war so voll und ich war total, weiß ich, gut gelaunt und voller Hoffnung irgendwie, weil diese, es waren zwei Schulklassen, weil ich dann gesehen habe, auch was natürlich sozusagen die Zukunft so denkt und bringt und das war richtig, richtig schön, auch mal wirklich so eine ganz andere Perspektive zu haben. Weil wann sitzt man auch schon mal mit so einer Schulklasse zusammen, also mit Jungs und Mädchen um die 13, 14 Jahre, mit deren Meinung, Problem, was die so beschäftigt und deren Sichtweisen zu sehen und darüber sich auszutauschen, das hat mir so viel gegeben und ich bin wirklich zurückgekommen und ich war total, ja, gar nicht mehr müde, sondern total glücklich. Ich habe echt gedacht, so wow, also diese Arbeit ist, finde ich, eben nicht nur etwas, was ja so auch für andere wichtig ist, sondern es gibt einem ja selbst wirklich ganz, ganz, ganz, ganz viel. Und von daher, finde ich, kann man auch sowas auf wirklich viel Kraft ziehen. Also von daher, wir werden das auf jeden Fall verlinken, wenn sich da auch interessiert und bei euch vielleicht anmelden möchte. Aber das war wirklich ein großes Highlight für mich dann auch irgendwie Ende letzten Jahres, als ich da war. Weil, ja, wie gesagt, es gibt auch einem viel.
Ich finde es voll schön, wie du das beschreibst, weil mir geht's selber immer genauso. Ich mache ja selber auch die Wertedialoge. Und selber dann sich daran zu erinnern, worum es im Kern geht.
Mhm.
Und wer kann das besser als junge Menschen? Und es ist genau wie du sagst, man wird so reich beschenkt. Und
ja,
das Herz bleibt weit offen, weil du mit ganz anderen Lebensentwürfen auch konfrontiert bist. Und insbesondere jetzt dieser Tage in Berlin auch in den Schulen unterwegs zu sein, da geht's natürlich heiß her, da wird sehr viel diskutiert. Und ich empfinde das auch als wahnsinnig wertvoll.
Ja. Also ich kann es nur empfehlen, da mal auf eurer Seite vorbeizuschauen und vielleicht gibt's dann ja ein paar Wertebotschafter noch mehr, die sich da anmelden wollen. Das ist gerade schon das Thema Finanzen angesprochen und ich würde da auch gern ein bisschen mehr mit dir darüber sprechen, weil wie hast du das denn auch geschafft, dann Haverhelp zu gründen, ohne finanzielle Mittel, sozusagen tatsächlich aus eigener Tasche, wenn man so will?
Mhm.
Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, wie gründet man eine NGO?
Mhm. Wir waren wirklich Autodidakten.
Mhm.
Wirklich. Also ich weiß noch, ich war im Irak 2014, der Völkermord an meiner Religionsgemeinschaft. Und ich stelle fest, ich bin nicht nur mehr Journalistin. Das wurde mir sehr schnell bewusst. Und ich wusste, da wird mehr gebraucht als sozusagen meine Berufung als Journalistin, sondern da musst du jetzt alles reingeben. Und ich bin zurückgefahren nach Deutschland und habe dann zu meinen Schwestern gesagt, wir müssen einen Verein gründen. Und dann war natürlich, bitte was? Wie jetzt? Also dann habe ich ja auch das Leben der anderen gestört.
Mhm.
Und dann war ich von dieser Idee besessen, wie das dann halt so ist. Und dann sind wir losmarschiert. Und dann haben wir uns, wie immer im Leben, Menschen gesucht. Und woher kannte ich das? Von meinem Vater. Weil ich weiß noch, dass es sehr viele Ängste im Raum gab. Düsen, bist du dir sicher? Und meinst du nicht, dass das problematisch wird? Und wir kennen uns doch damit gar nicht aus. Und es wird doch ganz viel Gegenwind geben. Und es gibt doch schon den und den Verein. Und es gibt doch Widerstand. Und dann weiß ich noch, hatte sich das dann rumgesprochen, dass wir das vorhaben. Und dann haben wir uns die besten Menschen dafür zusammengesucht, so wie mein Vater das damals auch gemacht hat. Und habe ich zu meinen Schwestern gesagt, Mädels, wenn Papa mit gebrochenen Deutschkenntnissen vor über 60 Jahren es geschafft hat, den ersten jesidischen Verein in Deutschland zu gründen, dann schaffen wir das auch. Das heißt, ich habe diese Fehlerkultur direkt umarmt und keine Angst davor gehabt und ich hatte auch nichts zu verlieren. Und das hat mir, glaube ich, geholfen. Und nochmal, ich war tief davon überzeugt, dass es eine Organisation braucht, die HAVA heute geworden ist. Weil die hat mir gefehlt in Deutschland. Und das ist ja das, was ich immer wieder sage. Wenn dich was stört, dann mach dich doch bitte auf den Weg. Statt dich an anderen abzukämpfen. Ja? Mach dich auf den Weg. Krempel die Ärmel hoch. Selbst wenn du manchmal neidisch bist, ja? Ist ja so negativ besetzt in unserer Gesellschaft. Wenn es piekst, wenn du irgendwas siehst bei irgendwem anders, dann denk doch drüber nach, warum.
Mhm.
Und dann überleg doch, okay, wo ist der Teil, der mich triggert? Und wie kann ich den vielleicht positiv umwandeln? Was kann ich an meinem Leben ändern, um dem vielleicht näher zu kommen? Ja, also das ist ja auch ein bisschen wie so eine Spiegelung. Und dann haben wir uns einen wunderbaren Anwalt gesucht, Carsten. Und es war irre zu sehen, wie engagiert und menschlich alle mit uns sozusagen agiert haben. Und wir hatten, wie du sagst, keinen Penny. Aber das kannte ich nicht anders immer im Leben. Also ich habe noch nie auf Ressourcen zurückgreifen können. Also wenn du sagst, wir hatten nichts, ich würde sagen, wir kamen aus dem Minus, ja, so. Und das ist ja auch der Unterschied zwischen uns sozusagen, die wir Selfmade sind und denen, die natürlich weicher fallen oder anders geboren sind. Und das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, abwerten, wie auch immer, aber das wird oft vergessen, glaube ich. Weil wir leben auch so in Zeiten, wo dann manchmal ich mit Neokapitalismus konfrontiert werde, wo ich immer denke, Leute, ihr wisst überhaupt nicht, wo wir herkommen. Ihr könnt doch Menschen, die der Armut entfliehen wollen, nicht vorwerfen, dass sie das wollen und als Ideologie abtun. Denn diese Kraftanstrengung, die kann uns keiner abnehmen. Und mir ist es wichtig, keine schlaflosen Nächte zu haben wegen Geldproblemen. Ich kenne das Gefühl. Das habe ich mehrfach gehabt in meinem Leben. Und das wünsche ich niemandem. Mhm. Es gibt heute Studien darüber, dass das krank macht.
Mhm.
Dann ist auch nichts mit Großträumen. Große Träume kosten Geld. So, und was haben wir gemacht mit HAVA? Wir hatten einfach keinen Cent am Anfang. Wir haben von der Hand in den Mund gelebt. Ich kann mich an Phasen erinnern, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, das habe ich noch nie öffentlich erzählt, aber ich sage das jetzt mal. Da habe ich mich mit Akteuren getroffen von UNICEF und hatte irgendwie darauf gehofft, dass die Person mich einlädt, weil ich kein Geld hatte. Für einen Kaffee und einen Erdbeerkuchen oder so. Dann bestellt der getrennte Rechnung und ich habe meiner Schwester geschrieben, Tejan, bring mir Geld, ich habe kein Geld. Ich will das nur mal erzählen.
Mhm.
Also ich will das erzählen, auch wenn sich das so beschämend anhört oder entwürdigend. Es gibt noch viel schlimmere Sachen, darum geht's nicht. Aber so viel zum Thema, dass wir privilegiert werden. Oder irgendwie, ja, im Gegenteil. Ich kann mich an Phasen erinnern, wo wir die Miete nicht zahlen konnten von HAVA. Wir haben ein Zimmer bekommen bei der Deutschen Stiftung Integration und der Geschäftsführer hat sich unsere angenommen. Und ich weiß noch, ich bin immer wieder hin und meinte, du, das wird leider knapp diesen Monat. Und dann hat er immer zu mir gesagt, es ist okay, ich glaube an euch. Wenn das Geld da ist, dann überweist ihr es mir. Ich will das nur mal beschreiben. Wir hatten HAVA gegründet, aber es waren noch keine Projekte da. So, was macht man da? Und dann geht's ja auch darum, dass du, wenn du Anträge stellst, musst du gewisse Bedingungen erfüllen. Wie willst du diese Bedingungen erfüllen, wenn du die Chance nicht bekommst? Also es war wie so ein Mäuserad. Ja. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir da nicht diese hammerharte Resilienz an den Tag gelegt hätten, jeden anderen hätte es da wahrscheinlich dahin gesiegt. Und ich weiß noch, irgendwann kam der Moment, wo meine eigenen Brüder kamen und meinten, sag mal, ist alles okay bei dir?
Mhm.
Dass du dich da runterziehst, okay, schade um deine Talente, aber was ist mit deinen Schwestern? Du hast doch eine Verantwortung. Ich will das mal ganz ehrlich erzählen, da war nichts Schönes. Da war nichts Perfektes. Das war schambehaftet, ja, weil wir einfach eine Notlage hatten. Aber die Notlage der Sache war größer für mich.
Mhm.
Und deswegen habe ich das alles über mich ergehen lassen. Und ich habe immer zu den Mädels gesagt, Mädels, bitte, bitte, bitte, wir müssen durchhalten. Wir müssen durchhalten. Ich weiß, dass wir das schaffen. Und als irgendwann dann jemand auch aus unserer eigenen Truppe kam und meinte, lasst es am besten, da weiß ich noch, sind wir aus diesem Café raus und dann haben meine Schwester und ich uns angeguckt und das war so ein Gefühl von, oh Gott, scheiße, jetzt sind wir ganz alleine, Tejan. Weil Tejan ist ja mein Rücken und ohne Tejan hätten wir das alles nicht geschafft, die heute auch den Laden von innen schmeißt. Und dann haben wir gesagt, wir machen weiter. Und dann kam der Gamechanger mit der ersten Förderung der Bundesregierung. Das war das BMZ und das GIZ. Und da weiß ich noch, war ich damals, Props muss man den Leuten geben, die sie verdient haben, Gerd Müller, CSU, glaube ich. Mhm. Und der war Entwicklungsminister. Der hatte unseren Film gesehen, der im Bundestag gezeigt wurde. Und der war sehr ergriffen von dem Völkermord an den Jesiden. Hat mich dann auch mitgenommen auf Delegationsreisen. Und dann bin ich ganz ehrlich zu ihm hin und habe gesagt, wenn wir keine Unterstützung bekommen, dann müssen wir das Baby begraben. Und dann hat er gesagt, Babys dürfen nicht begraben werden. Und dann weiß ich noch, das fand ich auch voll schön, das habe ich mir gemerkt, man merkt sich ja so Dinge fürs Leben, dass dann natürlich auch die Mitarbeiter und Referenten gesagt haben, ja, aber wie sollen wir das denn machen? Und dann hat er so sinngemäß geantwortet, wir sind hier heute zusammengekommen, um es möglich zu machen und nicht die Frage zu stellen, warum was nicht geht. Ja, und das hat mich geprägt. Und sowas habe ich immer wieder erlebt. So, und ich will nur sagen, das war verdammt harte Arbeit. Und das ist es übrigens bis heute. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Aber dann kam halt eins zum nächsten und dann konnten wir endlich unter Beweis stellen, was wir drauf haben. Mhm. Und dann, wir konnten am Anfang ja auch unsere Mitarbeiter nicht bezahlen. Das heißt, diejenigen, die bei uns waren, zum Beispiel Sarah Tamalski war unsere erste Mitarbeiterin, die war hoch ausgebildet und die hat irgendwie 500 Euro dafür bekommen oder so. Mhm. Das werde ich ihr nie vergessen. An diese Menschen muss man sich erinnern. Ne? Und ich meine, am Ende klingt immer alles perfekt, ist es aber nicht.
Jetzt ist es ja auch nicht gerade einfacher für NGOs. Es gab da ja auch diese 500 Fragen, diesen 500-Fragen-Katalog und so weiter. Wie findet denn eure Arbeit statt? Also wie finanziert ihr euch am Ende? Wie geht ihr auf die Menschen zu?
Ich glaube, wir haben sehr viel Glaubwürdigkeit uns erarbeitet in den letzten Jahren, weil am Ende geht's nur um die Sache. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn du mich nicht magst, okay. Wenn du mit meiner Position nicht einverstanden bist, auch okay. Aber setz dich unabhängig von mir mit den Projekten auseinander. Und da gibt's auch ein Gefälle. Mhm. Also man muss mich nicht mögen, um Havar zu unterstützen oder German Dream. Weil das ist eine eigene Dynamik. Mhm. Ja. Und das ist auch eine eigene Logik. Also Havar hat seine eigene DNA, German Dream hat seine eigene DNA und ich auch. Und ich weiß es nicht, ich kann dir das nicht erklären, aber irgendwann ist durch Disziplin, Fleiß, Hartnäckigkeit, Resilienz, sind wir heute 80 Mitarbeiter.
Mhm.
80 Danke. Mitarbeiter weltweit. Wir werden finanziert über öffentliche Gelder. Wir werden durch Spenden finanziert. Wir werden von Unternehmen finanziert. Es ist sehr breit gefächert, weil uns die Unabhängigkeit da eben auch sehr, sehr wichtig ist. Und wir sind sehr dankbar dafür, dass wir noch nicht mal so aggressives Spendenmarketing machen mussten. Tatsächlich hatten wir dafür auch keine Zeit, sondern dass wir quasi über die Inhalte und den Purpose, das war das Fundraising, würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Genau. Und jetzt haben wir heute eben auch, ich habe immer davon geträumt, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die wir bezahlen können, die dadurch eine Sicherheit haben und eine Freiheit, weil das habe ich mir auch immer gewünscht. Maximale Freiheit, maximale Sicherheit mit dem, was ich liebe. Und dass wir das heute potenzieren können, das ist, kann ich manchmal immer noch nicht fassen. Aber das Damoklesschwert schwebt auch immer mit. Weil natürlich wir uns schon wünschen würden, beispielsweise perspektivisch, dass wir auch Finanziers hätten, die institutionell fördern.
Mhm.
Das ist nämlich auch eine große Herausforderung für NGOs.
Jetzt haben wir schon über das Thema Finanzen bei NGOs gesprochen, aber wie du auch gesagt hast, wenn man finanzielle Sorgen hat, dann macht das auch krank und eine wichtige Arbeit muss ja auch entlohnt werden. Wie stehst du persönlich zu finanzieller Unabhängigkeit? Was bedeutet das für dich?
Es ist ein Riesenprivileg. Aber eins, was wir anstreben sollten. Also, wenn wir über Wirkungskreise reden, Möglichkeitsräume, das sind immer auch Machträume. Und wie meine Mutter sagt, ohne Moos nichts los. Also, ich sag's nochmal, wenn wir unsere Mitarbeiter nicht bezahlen könnten, was wäre denn dann los? Da würde doch die Hölle losbrechen. Die beuten ihre Mitarbeiter aus oder Leute würden gar nicht kommen oder was auch immer. Und übrigens, um nochmal mit diesem Ammenmärchen aufzuräumen, auch ehrenamtliches Engagement muss bezahlt werden. Ich weiß, dass es sozusagen da auch Unterschiede gibt. Unsere Wertebotschafter zum Beispiel, für die ist das Ehrenamt wichtig. Die mhm. sagen, das ist mein Ehrenamt, darauf bin ich stolz, das mache ich pro bono. Aber Menschen, die hauptamtlich mit uns arbeiten, müssen bezahlt werden. So, das ist mein Anspruch, auch als Sozialunternehmerin. Und die müssen bezahlt werden, ganz einfach. Und ich finde das sogar toxisch zu denken, nur weil man im Ehrenamt tätig ist, das machst du doch so. Höre ich auch ganz oft. Machst du doch so, oder? Nee, warum? Also ich mache ja genug ehrenamtlich, aber tatsächlich ist es doch wichtig, für Vorträge auch Geld zu nehmen. Ja, das ist für mich, es schließt sich nicht aus. Und das ist auch, der Wert der Werte muss bezahlt werden. Ja, so. Und deswegen ist das für mich ein ganz wichtiger Eckpfeiler, weil wenn du die Gelder nicht hast, dann kannst du auch die Visionen und Projekte nicht umsetzen. Dann werden aus Ideen keine Lebenswirklichkeiten. Ganz einfach. So einfach ist es, auch wenn es weh tut.
Mhm.
Und daran scheitert ja auch so viel in Deutschland.
Ja. Und ich finde, es ist auch so in den Köpfen verankert. Und ich glaube, es ist auch so aus dem Patriarchat heraus, weil der ganze Bereich der sozialen Arbeit, alles, was sozusagen anderen Menschen zugutekommt, ist ja auch oft weiblich besetzt, ne? Die Kinderpflegerinnen und so weiter, die Krankenpflegerinnen. Ihr habt ja auch sehr viele Frauen bei euch im Team. Mhm.
Und ich glaube 90%.
Ja, und ich habe das Gefühl, es ist auch so diese Haltung der Gesellschaft zu sagen, ja, aber das muss man ja auch tun, weil es halt einfach so eine wichtige Arbeit ist. Man macht es ja für die Sache.
Nee, genau. Aber was für die Sache machen, heißt nicht, dass es nicht bezahlt wird. Und nochmal, damit Wirtschaftsunternehmen ihr Plus machen können, müssen wir die Basisarbeit leisten.
Mhm.
Also das wird auch oft vergessen, dass sozusagen um Innovation, Standort, Wirtschaftsstandort, sozusagen Zukunftsfähigkeit zu entwickeln, muss die Basis von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechten eingehalten werden. Und da halten wir den Kopf hin. Und ich sag's jetzt mal ganz martialisch, wir kassieren so viel Schläge da vorne. Und dann ist es doch das Mindeste, dass das sozusagen anerkannt wird. Also dass wir da auch nicht so eine Rolle des Bittstellers annehmen, sondern wir sind da voll auf Augenhöhe. Das ist mir ganz wichtig. Aber das können wir dann halt auch nur sein, wenn eben auch die Geldmittel da sind.
Mhm.
Ja.
Ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man auf Augenhöhe dann auch mit jemandem diskutieren kann. Ich glaube, das vergessen auch viele. Jetzt haben wir auch schon gesprochen über deinen unglaublich spannenden Werdegang, dass du was du erlebt hast in deiner Kindheit und Jugend, dann als Kriegsreporterin, deine heutige Arbeit. Du bist ja auch mit so viel auch Hass konfrontiert.
Ja.
Wie hast du es geschafft, dir auch so eine Resilienz aufzubauen?
Das ist ja ein lebenslanges Trainingscamp. Wir sind ja auf diesem Minenfeld geboren. Selbst wenn wir in Sicherheit aufgewachsen sind in Hannover-Linden, haben wir ja diese Erfahrungen gemacht, auch der Dehumanisierung. Und ich muss dieser Tage auch immer viel an Hannah Arendt denken. Ich habe mir heute Morgen dazu was aufgeschrieben, nämlich die sagt, wenn Menschen nicht mehr für das, was sie tun, sondern für das, was sie sind, gehasst werden, beginnt die Logik der Vernichtung.
Aha.
Und ich sage das deswegen, weil wir wieder in dieser Zeit des Wahrlügens angekommen sind. Den Begriff hat sie ja tief geprägt. Und wir eine Entscheidung treffen müssen. Und ich sage immer, im Hass liegt keine Freiheit. Da ist es dunkel. Und deswegen haben wir die Verpflichtung, in diese Liebe zu gehen. Das ist alles andere als einfach, das weiß ich auch. Und auch mich drückt es manchmal zurück ins Kissen. Und ich bin so dankbar für diese wertvollen Menschen in meinem Leben, die die schönsten und kritischsten Spiegel sind. Und vor ein paar Tagen habe ich mich bei einem sehr, sehr guten Freund, der mir sehr wichtig ist, irgendwie so ein bisschen ausgekotzt. Und hat er irgendwann auch gesagt, das hast du doch nicht nötig und so weiter. Und dann habe ich aber auch gedacht, aber scheinbar habe ich schon nötig, sonst würde ich es ja jetzt gerade nicht irgendwie auch mal erzählen wollen. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass es die Entgiftung braucht.
Mhm.
Und für mich bedeutet Entgiftung, es offen zu legen. Und ich habe ein Ventil gefunden, was ich für sehr wertvoll erachte, nämlich gehört und gesehen zu werden, stellvertretend. Es geht nicht nur um mich, es geht doch nicht um meinen Schmerz. Wenn ich das in den Vordergrund stellen würde, das ist ja meine Kritik, die ich habe, dann verwechsel ich auch meinen Job als Aktivistin.
Mhm.
Mir muss es gut gehen. Ich muss bei Kräften sein. Ich darf nicht mitleiden. Dann mache ich was falsch. Also es ist keine Leistung, mitzuleiden, auch wenn das jetzt hart klingt.
Mhm.
Aber das macht dich nicht zu einer Aktivistin. Sondern was für einen Impact leistest du? Was machst du für einen Unterschied im Leben anderer? Und da weiß ich, muss man eben bei Kräften bleiben. Und was mir da einfach hilft, sind diese wundervollen Gegenüberschaften. Und ja, ich bekomme sehr viel Hass ab, aber man findet da nicht mehr raus. Also wenn man da reingeht, dann lähmt es dich. Das macht wütend, müde, es drückt dich zurück und es hält dich von deiner Arbeit ab. Und genau das wollen ja die Mobber erreichen. Und deswegen darfst du denen den Gefallen nicht tun. Und die dürfen auch nicht einziehen in deinem Kopf. Das heißt, die Tatsache, dass ich mit Shitstorms wach werde, darf nicht dazu führen, dass ich mich davon dominieren lasse, sondern die Kunst besteht jetzt darin, es auszublenden. Und vielleicht können wir der deutschen Mehrheitsgesellschaft da auch was beibringen oder vorleben. Weil eine resiliente Gesellschaft, die ist ja genau das, was wir gegenwärtig brauchen. Und im Moment ist es ja so, dass wir für alles, was wir sagen, aber auch für das, was wir nicht sagen, konfrontiert werden. Und daran müssen wir uns gewöhnen als Gesellschaft. Und ich finde, es sich wohnlich zu machen unter dem Damoklesschwert, das habe ich ja vorhin beschrieben, selbst in meiner Kindheit. Das heißt, auch das ist etwas, was ich kenne. Und ich möchte mich im Rückblick nicht daran erinnern, wer mich attackiert hat, sondern was ich erreicht habe und bewegt habe. Und auch jetzt ist es ja so, dass ich mich am liebsten an die schönsten Momente in meinem Leben erinnere. Und übrigens, ich will auch ein geiles Leben haben. Ich will ein schönes Leben. Und dazu gehört eben auch das Andocken an Lebensfreude. Ja, und an Gegenüberschaften und an Positivität. Und dafür muss das Herz weit offen bleiben. Und deswegen glaube ich, müssen wir generell auch viel mehr in Richtung Communities denken. Also wir spüren doch, was uns gut tut. Und das sind die Räume, die wir uns schaffen müssen. Und wir werden nie allen gefallen. Und der Frauenhass, der internalisiert, über den müssen wir nicht reden. Und ich sehe auch Bruchstellen, also im universalistischen Kampf gegen das Patriarchat. Da findet ja auch ein Lagerdenken statt. Wir haben leider wieder mit einem Phänomen zu tun, wo viele Frauen das Gefühl haben, sie müssten sich dem Patriarchat unterordnen, um weiterzukommen. Da sind wir wieder, da waren wir schon mal weiter, wo wir Frauen auch gegeneinander aufgehetzt werden, tatsächlich, wo ganz viele Frauen, auch sehr bekannte Frauen, zu bestimmten Themen sich nicht äußern. Also das ist ja auch ein bisschen meine Kritik, dass ich eben sage, wenn ihr als Feministin auftritt, dann seid ihr leider zu leise im Kampf gegen Islamisten und Antisemiten. Mhm. Der gilt nämlich nicht nur Rechtsextremen, sondern da müsst ihr wirklich für alle aufbegehren. Und da gibt's ja, haben viele den Schweigefuchs gemacht, als auch die Attacken gegen uns losgingen. Und deswegen ist es nicht einfach, glaube ich, sich zu uns zu bekennen. Aber es geht eben am Ende nicht nur um uns, es geht um alle. Und deswegen ganz wichtig auch nochmal, sachliche Kritik in allen Ehren. Aber Frauenhass, den muss keiner akzeptieren. Und den werden wir auch niemals akzeptieren. Und deswegen, glaube ich, ist diese Resilienz, die entsteht in der Liebe zu Menschen. Und wir müssen ja irgendwo auch das Holz nachlegen. Und wenn ich mich nicht mehr erfreuen kann an einer schönen Bluse, die ich mir kaufe, an daran Freunde zu treffen und das Leben zu genießen oder die Sonnenstrahlen und den Frühling, dann hat irgendwas nicht funktioniert.
Wenn du jetzt die 10-jährige Düsen treffen würdest, was würdest du ihr sagen?
Dass ich stolz bin auf sie. Dass sie dran geblieben ist. Und dass sie so neugierig geblieben ist. Und ja, so mutig und furchtlos, egal was kommt. Ich war ja schon immer so, wie ich bin und dafür habe ich sehr viele Konsequenzen auch in Kauf nehmen müssen. Also es ist ein Trugschluss zu glauben, dass wer für Freiheit kämpft, dafür nichts kassieren muss. Mhm. Aber ich bin dankbar für alles, was ich kassieren musste, weil das war es wert. Das war es wert, weil ich würde meiner 10-jährigen Düsen für ihre Eigentreue danken, für ihre Widerspenstigkeit, für ihre Unbeugsamkeit. Also wenn ich an eine 10-jährige Düsen denke, dann umarme ich die vor allem. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, weil das war auch für mich persönlich ein langer Weg. Es gab auch andere Phasen in meinem Leben, wo ich das Gleichgewicht verloren habe. Und deswegen weiß ich, dass kein Mensch da draußen es verdient hat, sozusagen. Und dass sozusagen meine Gesundheit, meine Zeit, meine Schönheit zum Leben, die gehört mir. Ja, die gehört niemandem. Mhm. Und viele Menschen, die einen kritisieren, also was haben die, also Kritik, wie gesagt, ist okay, aber oder die einen, sag ich mal, anfeinden, mobben, Zerstörungswut und Absichten haben, denen schulde ich ja nichts.
Du bist eine unglaublich mutige Frau und ich glaube, es gibt so viele Frauen, die auch gerne mutiger wären in ihrem Leben, sei es privat oder beruflich. Was würdest du diesen Frauen raten? Wie kann man mutiger werden?
Es ist wirklich ein Training, glaube ich. Mhm. Das ist wirklich so auch so ein Muskel. Also so wie es den Menschenrechtsmuskel gibt, gibt es auch diesen Mutmuskel. Und da geht es schon um Eigentreue zu sich selber. Also ich weiß, dass wir auch oft vom People-Pleasing konfrontiert sind und so weiter. Das sind auch Anteile, die ich in mir drin habe und so weiter. Aber hin und wieder auch mal Ja zu sagen zu sich selber bedeutet eben Nein zu sagen. Und sich auch aufzubegehren, wenn du von etwas überzeugt bist, wenn etwas größer ist, wenn deine Courage dir bestimmte Dinge nicht erlaubt. Und auch zu spüren dann, wenn der Gegenwind besonders groß ist, okay, es war jetzt kurz wackelig, aber jetzt stehe ich wieder und irgendwie stehe ich jetzt doch noch stärker als vorher. Für mich ist das sogar der Sinn des Lebens. Also die Herausforderung zu meistern und das Gefühl danach, das ist für mich sinnhaft. Und Mut bedeutet auch, sich mit den richtigen Menschen zu umgeben. Mhm. Also nicht immer so auf die Angstmacher zu hören, sondern denjenigen, die die Räuberleiter für dich sind.
Wie findet man die?
Das spürt man doch, oder? Ich finde, man spürt das. Und zum Beispiel, mein größtes Geschenk ist, in den letzten Monaten, die waren sehr hart für uns. Wir haben sowas noch nie erlebt. Also auch die Entmenschlichung, die Dehumanisierung, die Angriffe auf uns persönlich. Mhm. Also wenn plötzlich das angegriffen wird, was du am meisten liebst, deine Familie, deine Geschwister, wenn du unglaubwürdig gemacht wirst, wenn du denunziert wirst, dann ist das nicht schön. Das ist ganz, ganz schlimm. Und in dieser Zeit Menschen kennenzulernen, die so gerade stehen und gerade gehen mit uns und die sagen, jetzt erst recht. Mhm. Und da könnte ich so viele Namen aufzählen. Es sind vor allem auch ganz viele Frauen dabei. Und das ist etwas, was mich so reich segnet. Ich nenne deswegen keine Namen, weil ich Angst habe, dass ich dann die Hälfte vergesse. Aber wir sind nicht mehr allein. Mhm. Also auch wir Schwestern sind nicht mehr allein. Und das ist auch ein tolles Gefühl. Und ich möchte auf die Menschen zählen können, die für mich da sind, wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe. Deswegen der Hype, der interessiert mich ja gar nicht. Also weil der ist mal so, dann ist der so. Aber so, also das, was mich interessiert, ist so eine tiefe Solidarität. Für den, für mich als Mensch, egal sozusagen, was ich gemacht habe oder nicht.
Ich durfte deine Eltern und auch deine Geschwister auch schon mal erleben beim German Dream Award. Und ich frage mich, ich meine, ihr habt alle so unglaublich viel geleistet und leistet so unglaublich viel. Wie sieht das aus, wenn Familie Teckel dann irgendwie am Esstisch sitzt? Also sitzt auch manchmal da und denkt euch, meine Güte, was haben wir hier eigentlich alles gerissen?
Schön
hat man
wär's.
Das auch mal?
Schön wär's. Kannst du uns das vielleicht beibringen? Weil da brauchen wir noch Hilfe. Wir sind wahnsinnig schlecht da drin. Und vielleicht denk dann manchmal, vielleicht macht das auch unsere Bodenständigkeit aus. Aber ich würde mich schon ganz gerne mal wegtragen lassen, ein paar Zentimeter. Und wir kommen ja aus einer Familie, wo wir unsere Eltern sogar an unsere eigenen Geburtstage erinnern mussten früher. Und deswegen ist es so herrlich unaufgeregt. Ich kann es nicht anders sagen. Also es interessiert einfach null, was wir geleistet haben am Esstisch. Sondern dann heißt es wirklich Düsen, schäl die Kartoffeln, sei nicht so faul. Ja, so. Und das liebe ich irgendwie auch. Andererseits finde ich schon wichtig, auch so eine Zuwendungskultur, Belohnungskultur zu entwickeln. Das haben wir Schwestern jetzt vor allem auch uns selber geschaffen. Wir sind immer gleich im Drama-Dreieck früher gewesen und dachten immer, das Schiff kentert, weil wir so aufgewachsen sind, immer so knapp, knapp, knapp. Und dann auch mal zu sagen, hey, ne, nicht im Che Guevara-Syndrom enden, kämpfen, um zu überleben, sondern jetzt auch mal irgendwie, okay, wir können es jetzt auch mal genießen.
Ja.
Aber irgendwie trauen wir dem der Schönheit nicht. Also das kann ich dann mal so einen Tag oder so, aber dann regt sich auch ganz schnell wieder so, okay, weiter geht's. Es ist irgendwie in uns drin, ehrlich gesagt. Aber wir werden da drin immer besser. Aber es ist mitnichten so, dass wir da gehypt und gefeiert werden. So nach dem Motto, ihr habt ja so viel geleistet, stolzer könnte ich nicht sein, sondern selbstverständlich kommt immer ein Aber.
Sind das auch Existenzängste, die man da hat, weil man so viel auch schon sieht und erlebt hat?
Ja, aber irgendwie, ja, wie soll ich sagen, ich kenn's ja nicht anders. Also ich gehöre ja nicht zu denen, die es mal anders hatten. Also es ist auch so ein bisschen so ein Teil davon. Deswegen, Geld spielt in meinem Leben eigentlich keine Rolle. Aber damit es keine Rolle spielt, muss es halt da sein.
Ja.
Ja, genau.
Ja, also ich empfinde das ähnlich. Jeder Erfolg, der kommt, dann denke ich mir, und was ist, wenn es morgen alles vorbei ist?
Dann ist es halt vorbei.
Ja.
Ja.
Aber weil man es halt auch kennt, wie es halt anders ist. Mhm. Weil man sich das halt alles auch so stückweise erarbeitet hat. Und man hat dann immer so diesen Hintergedanken, okay, also es könnte auch alles vorbei sein und du hast nicht mal diese finanzielle Sicherheit, vielleicht was auch immer, oder kannst dich mal den
Aber die habe ich ja heute auch nicht, die finanzielle Sicherheit. Also ich habe mich ja ganz radikal für ein anderes Lebensmodell entschieden. Also wäre mir die finanzielle Sicherheit prioritär, hätte ich mich für was anderes entschieden mit meinen Kompetenzen. Und das wäre sicherlich auch sehr erfolgreich geworden. Aber ich habe mich ja ganz bewusst dagegen entschieden. Und das hat natürlich auch Konsequenzen, sage ich jetzt mal, ne? Und am Ende, finde ich, muss es eine gute Mischung sein.
Ja.
Also, dass man im Grunde genommen auch das Leben, für das man sich entscheidet, natürlich auch finanzieren kann. Genau, das sollte ja, finde ich, schon so die Voraussetzung sein, aber dass das eben auch immer noch ein Privileg ist, ist ja auch klar.
Vielen Dank, dass du uns so viele Einblicke gegeben hast. Wir werden alle eure Seiten, es sind ja viele Bereiche, die du hast, alles werden wir drunter verlinken in den Shownotes auch, wie man bei German Dream mitmachen kann, wie man an euch spenden kann, dass man auch ein bisschen nochmal lesen kann, was Hava Help eigentlich macht. Darüber haben wir jetzt wenig gesprochen. Da seid ihr ja auch international aktiv und unterstützt da ja auch Mädchen und junge Frauen in vielerlei Hinsicht und gibt denen ja auch ja eine Bildungsmöglichkeit und eine Zukunftsperspektive. Und werden auch natürlich auch deine Kanäle da auch teilen, weil ich finde das auch mal so wichtig, auch mal zu lesen, was du teilst, Weil das ist für mich auch ein Kanal, mich zu informieren über viele Themen, die ich sonst in den Medien gar nicht mitbekommen würde.
Ah, okay, interessant.
Also von daher ganz, ganz vielen Dank für deine Einblicke und vor allem für deine wichtige Arbeit.
Dankeschön, gebe ich weiter ans Team.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortunalista. Bis zum nächsten Mal.